Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Familie leben. Ich bin Mona und hier geht es darum, unser Familienleben einfacher, bewusster und achtsamer zu gestalten. Und ich lade dich ein, uns auf dem Weg zu einem entschleunigten Familienalltag zu begleiten. Slow Family Living, wie man so schön sagt. Und ja, erfahre, wie wir unseren Alltag mit viel Hygge und Wohlfühlstimmung gestalten und lernen, auch in schwierigen Situationen respektvoll und achtsam miteinander umzugehen. Und ich möchte hier Inspiration geben, dir Einblick in unser Familienleben bieten. Und ich teile dir als Mama, als Sozialpädagogin meine Erfahrungen und gebe dir Tipps aus meiner Arbeit und aus meinem Alltag. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn du mir kurz schreibst, wenn du meine Podcast-Folge hörst und wo du sie hörst und in welchem Rahmen. Beim Kochen, beim Fahrradfahren, beim Spazierengehen, beim Häkeln, wie letztes Mal. Das freut mich riesig. Letzte Woche ging es hier im Podcast darum, wie man Spielbereiche im Freien für Kinder gestalten kann. Ein Ort voller Freude, Bewegung, Entdeckung. Und heute geht es um was ganz anderes, aber ein sehr wichtiges Thema. Und zwar dem achtsamen Umgang mit Trauer, Sterben und Tod in der Familie. Und der Tod gehört einfach zum Leben dazu, auch wenn wir oft dazu neigen, das in unserem Alltag irgendwie auszublenden. Und gerade als Eltern stehen wir da ja schon auch vor der Herausforderung, diesen Themen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern ja achtsam, ehrlich in das Familienleben einzubinden. Und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, wie wir Trauer einen Platz in unserer Familie, in unserem Leben geben können, wie wir mit Kindern auch über den Tod sprechen, wie wir Rituale schaffen, wie wir Kinder in den ganzen Prozess von Abschied nehmen einbeziehen können. Aber vor allem spreche ich einfach auch ganz persönlich über meinen eigenen Weg der Trauer. Und ich lade dich ein, ja, mit mir das gemeinsam zu erforschen, wie wir als Familie in schwierigen Zeiten vor allem auch zusammenwachsen können und ja, was für schöne Seiten Trauer, Sterben und Tod auch haben dürfen im Leben, weil sie einfach dazugehören. Und ich habe mich dem Thema sowohl, ich dachte eigentlich, ich mache eine komplett persönliche Podcast-Folge, ich habe dann aber gemerkt, das Thema hat so mehrere Facetten, Dimensionen und ich möchte dem Thema auch so aus meiner Profession als Sozialpädagogin mich nochmal annähern, weil ich da auch ein wundervolles Seminar während meines Studiums hatte. Wahrscheinlich das prägendste Seminar, das ich hatte, neben einem anderen. Das andere war ein Achtsamkeitsseminar, was auch unglaublich bereichernd war für mein Leben und für meine Arbeit. Und eben das zweite war eben zum Thema Trauer, Sterben, Tod, was einfach, ja, wundervoll war und wo ich einfach noch so ein paar Teilaspekte so mit reinbringen mag in den Podcast. Und dann aber eben auch, mein ganz persönlicher Weg, warum spreche ich darüber, was habe ich da schon für Berührungspunkte gehabt? Und ich werde auf jeden Fall auch noch einen Podcast aufnehmen mit einer wundervollen Trauerbegleiterin, wo es nochmal ganz intensiv um Rituale, um des Abschiednehmens gehen soll. Und deshalb gehe ich darauf nicht so intensiv ein, sondern da wirklich nur auf unsere persönlichen Abschiedsrituale, die wir so genutzt haben als Familie. Aber da gibt es sicher noch eine ganz große Fülle an anderen Ritualen. Ich beziehe mich hier in dem Podcast auf zwei Bücher. Ich habe die gerade hier neben mir liegen. Das eine Buch ist Soziale Arbeit in Hospiz und Palliativcare. Ein sehr gutes Buch, aber natürlich sehr auf die soziale Arbeit bezogen, aber darauf gehe ich an ein paar Stellen ein. Und ein ganz wundervolles Buch von Jorge Bouquet ist das Buch der Trauer, Wege aus Schmerz und Verlust, kann ich sehr empfehlen, ein sehr, sehr schönes Buch. Und Ebenfalls zu dem Thema gibt es ein Buch von Viktor Frankl, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Der Viktor Frankl ist ein Psychologe, der das Konzentrationslager erlebt hat. Und ein österreichischer Psychologe, der eben im deutschen Konzentrationslager war. Und trotz all diesem Leid, das er dort erlebt hat und das ihm dort widerfahren ist, kam er zu dem Schluss, dass es selbst an Orten der größten Unmenschlichkeit möglich ist, einen Sinn im Leben zu sehen. Und ja, ein sehr bewegendes Buch, was eigentlich gar nicht dazu einlädt, Mitleid zu erregen oder Anklage zu erheben, sondern es geht hier vor allem so um diese Kraft zum Leben zu geben, was ich natürlich ein unfassbares literarisches Werk ist dadurch. Es steht auch drauf auf dem Buch, ein Zeugnis großer Menschlichkeit, ein Vorbild für alle Zeiten. Es ist auch ein Spiegel-Bestseller. Genau, ich habe es tatsächlich bisher noch nicht durchgelesen, aber ich habe an vielen Stellen schon gehört, dass es sehr, sehr empfehlenswert ist. Genau, habe es hier liegen. Also irgendwann wird es auf jeden Fall noch gelesen werden. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal ins Thema. Zunächst mag ich über Pflege und über das Sterben sprechen und will da gerade anfangen mit einem Zitat aus diesem Buch, das Buch der Trauer von Jorge Bouquet. Mit Sicherheit gibt es einen Weg, der vielleicht auf vielerlei Weise individuell und einzigartig ist. Vielleicht gibt es einen Weg, der mit Sicherheit auf vielerlei Weise für alle derselbe ist. Mit Sicherheit gibt es einen irgendwie möglichen Weg. Und ja, ich möchte eben anfangen mit dem Blick auf das Sterben, auf diesen, wenn wir Menschen eben im Sterben begleiten. Und zwar finde ich den Ansatz schön, das Sterben als Teil des Lebens aufzuwerten ist. Das finde ich so wichtig. Und man kann da die Würde und die Wünsche von Sterbenden 4 Dimensionen des Lebens zuordnen, sozial, körperlich, psychisch und spirituell. Und da gibt es so Wünsche, die einfach viele Sterbende haben. Und es ist nicht alleine zu sterben, umgeben zu sein von Menschen, die einem nahestehen oder in der vertrauten Umgebung zu sein. Wobei es da tatsächlich sehr häufig so ist, dass ja, die Menschen sind um mich herum, aber die Menschen suchen sich meistens einen Zeitpunkt aus, wo die Person vielleicht gerade nicht im Raum ist, aber wo klar ist, sie ist gleich wieder da. Meistens suchen sich Sterbende schon auch einen Zeitpunkt aus, wo sie ganz für sich sind. Das fällt wohl vielleicht leichter. Und ohne Schmerz zu sterben, ohne eine Entstellung, ohne geistige Störung, wo natürlich hier auch so gerade diese ganze Palliativmedizin natürlich eine sehr wichtige Rolle spielt, genügend Zeit und Raum zu haben, um letzte Dinge zu regeln, Beziehungen zu klären, loslassen zu können, losgelassen zu werden und Hoffnung, dem Sinn des Lebens und dem Sinn des Sterbens fragend nachzugehen und sich der Frage nach dem Danach stellen zu dürfen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ganz oft nicht gewertschätzt wird, dass sich Sterbende damit auseinandersetzen und dass sie darüber reden möchten und dass die Angehörigen es ihnen so schwer fällt und sie das nicht wahrhaben wollen und dieses Gespräch nicht zulassen. Aber eigentlich ist es so ein ganz enorm wichtiger Aspekt. Und da gehen wir auch immer wieder drauf ein im Verlauf des Podcasts. Und es gibt so 10 Rechte des Sterbens von Kessler, die ich mal vorlesen will, weil ich finde, die veranschaulichen das nochmal ganz gut. Das Recht, als lebender Mensch behandelt zu werden und sich ein Gefühl der Hoffnung zu bewahren. Recht, Gedanken und Gefühle zum Thema Tod auf eigene Weise zum Ausdruck zu bringen. Recht, an allen die eigene Pflege betreffenden Entscheidungen teilzuhaben. Recht, von mitfühlenden, sensiblen und kompetenten Menschen gepflegt zu werden. Recht, den Prozess des Todes zu verstehen und alle Fragen ehrlich und vollständige Antworten zu erhalten. Recht, Trost in geistigen Dingen zu suchen. Das Recht, körperlich schmerzfrei zu sein. das Recht, friedlich und in Würde zu sterben, das Recht, nicht einsam zu sterben und das Recht, dass die Unantastbarkeit des Körpers nach dem Tod respektiert wird. Ja, ich habe das einmal sehr intensiv, war ich dabei, als ein Mensch immer schwächer wurde und irgendwann gestorben ist. Und das war meine Mama. Meine Mama ist an Krebs erkrankt und es war längerer Krankheitsverlauf mit Höhen und Tiefen und letztlich wurde es aber immer schwieriger und immer pflegebedürftiger. Und meine ganze Familie hat dann meine Mama gepflegt. Wir hatten ein Krankenbett im Wohnzimmer und mein Papa hat sie natürlich hauptsächlich gepflegt und meine Großeltern haben da eine enorme Riesenstütze für uns als Familie und haben, ja, waren im Wechsel täglich da und haben meine Mama gepflegt und waren natürlich für uns da. Und ich habe das als eine enorm herausfordernde Zeit natürlich wahrgenommen, weil mein Bruder und ich waren natürlich auch daran beteiligt, aber ja, natürlich in dem Maße, wie es halt in dem Alter möglich war. Ich war in meinem Abiturjahr tatsächlich, genau in meinem Abschlussjahr. Und ja, und ich habe trotzdem auch diese Zeit als unglaublich kraftvoll und so einen enormen Zusammenhalt, Liebe, Wertschätzung wahrgenommen. Ja, spannend. Ich merke gerade, das löst viele Gefühle aus, das hier so darüber zu sprechen. Genau, und was ich da total wichtig fand in diesem Prozess, war, dass ich es, ja, es ist sicher unglaublich kräftezehrend, Menschen zu pflegen. Aber ich finde, es ist einfach auch eine enorm ehrwürdige und berührende Aufgabe, einen Menschen wirklich bis zu seinem Ende zu begleiten zu dürfen und pflegen zu dürfen. Und ich finde es wirklich enorm, was diese Aufgabe, wie die eine Familie auch zusammenwachsen lässt. Und was mir in dieser Zeit der Pflege meiner Mutter und natürlich auch vielen Entscheidungen, die in der Zeit angefallen sind und viele Veränderungen und aus meiner Perspektive als junge Erwachsene oder auch als Teenagerin ich super hilfreich fand, war, dass wir immer offen über alles gesprochen haben in der Familie. Wir hatten einmal die Woche, soweit ich weiß, vielleicht war es auch nicht wirklich jede Woche, aber in sehr regelmäßigen Abstand eine Familienkonferenz, wo wir immer über die anstehenden Dinge gesprochen haben, auch in Bezug auf meine Mama. Und haben da wirklich auch Entscheidungen gemeinsam getroffen. Und das war total wichtig. Und und eben diesen Familienzusammenhalt zu spüren, das war auch unglaublich wichtig und schön. Und es waren immer so viele Menschen da, die für uns da waren und die uns unterstützt haben. Also so habe ich das einfach rückblickend im Kopf und im Gedächtnis. Und ganz sicher ist es aber trotzdem so, all das, was ich hier, meine Erfahrungen schilder, haben vielleicht andere Familienangehörige von mir eine komplett andere Wahrnehmung gehabt. Mein Papa, für den es sicher einfach nochmal eine ganz andere Belastung war, oder auch meine Großeltern oder auch mein Bruder. Wir haben alle da eine ganz andere Sicht auf diese ganzen Prozesse und Das ist in allem in unserem Leben so, dass wir zu einer bestimmten Dinge komplett unterschiedliche Wahrnehmungen haben können. Deshalb hinaus spreche ich hier einfach über meine Erfahrung. Ja, und diese Verluste sind Teil unseres Lebens, sie sind allgegenwärtig und es sind unvermeidliche Konstanten. Und es sind notwendige Verluste. Es wird dazu kommen, dass wir einen Verlust erleben. Und wir können an denen wachsen. Und das, was wir sind, sind wir durch alles, was wir verloren haben und dadurch, wie wir mit diesen Verlusten auch umgegangen sind. Und das habe ich zum Beispiel ganz stark gemerkt und konnte das auch für mich so annehmen. Ja, dass Verlust unterschiedliche Dimensionen hat. Und ich will da gerade anfangen mit, wenn wir jetzt wirklich übers Sterben reden, übers Abschiednehmen reden, oder vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück, wie das bei uns war. Meine Mama ist gestorben, da war ich gerade in der Schule und ich hatte mein Handy an dem Tag natürlich vergessen und eigentlich habe ich da nicht auf mein Handy geguckt, um Nachricht von jemand zu bekommen, wenn irgendwas sein sollte. Und an dem Tag hatte ich mein Handy vergessen und ich hatte an dem Tag eine Klassenarbeit und hatte dann aber plötzlich diesen Impuls, meine Zuhause anzurufen. Und es war der Moment, wo mein Opa gerade realisiert hatte, dass meine Mama wahrscheinlich verstorben ist. Und das war natürlich ich habe diesen Moment sowas von stark vor Augen und wahrscheinlich meine ganzen Klassenkameraden von damals auch. Und ich wurde von einer Klassenkameradin nach Hause gebracht und war dann bei meiner Mama und meine ganze Familie war schon dort und es waren Kerzen angezündet. Und meine Mama war zu dem Zeitpunkt noch warm und ich habe geweint und geweint, bis irgendwann meine Oma damals meinte, dass ich sie loslassen muss. Und es war für mich was völlig Unverständliches, wie das gehen soll. Aber als ich sie wirklich auch ganz körperlich losgelassen habe, hatte ich auch so das Gefühl, dass sie erst dann richtig loslassen konnte. Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, was man als Angehöriger ja tun muss, diesen Menschen dann loszulassen. Und es braucht seine Zeit und ich bin da ganz fest davon überzeugt, dass auch die Sterbenden diesen Prozess brauchen, von da sich aus dem Körper loszulassen. Und das haben wir bei meiner Mama gespürt und das haben wir auch jetzt bei meinem Opa, der vor drei Wochen von uns gegangen ist, genauso wahrgenommen. Dass es sich anfangs so anfühlt, also die ersten Stunden, den ersten Tag, als wäre die Person noch hier, als wäre sie anwesend und als würde sie lächeln oder zustimmen oder gleich die Augen aufschlagen, wenn man so nebendran sitzt und mit ihm, ihr spricht. Und dann einen Tag später schon merkt man dann plötzlich, okay, du bist gegangen, du bist jetzt woanders, du bist nicht mehr in diesem Raum hier. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass es so ist. Dass sowohl die Angehörigen natürlich ihre Trauerphasen haben und es für die Angehörigen unglaublich gut tun kann, wenn die verstorbene Person noch für eine kurze Zeit nach dem Tod oder für eine kurze oder längere Zeit, je nachdem, wie man diese Länge dann definiert, da ist, wo sie gestorben ist und man die Möglichkeit hat, Abschied zu nehmen, aber auch für den verstorbenen Menschen, weil ich mit großer Sicherheit ich bin mir sicher, dass die Person spürt, dass diese Menschen, die sie ihn lieben, um sich, um ihn versammelt sind und da sind und begleiten, weil natürlich auch die Person das erste Mal ja diesen Übergang macht von Leben zu Sterben. Und da, ja, dass das sicher sehr gut tut, Menschen um sich zu haben, die lieben. Ja, und deshalb auch dieses Recht des Sterbenden und auch des Toten irgendwie auch, da nicht einsam zu sein und ja, Menschen um sich zu haben. Ja, genau. Und diesen Prozess von diese kurzen Momente nach dem Tod für sich als Familie gestalten, wie einem das gut tut. Für uns als Familie war das jetzt in beiden Fällen so, dass wir uns Kerzen angezündet haben, dass wir bei meiner Mama hatten wir die Musik laufen, die sie immer gehört hat, so in der letzten Phase ihrer Krankheit. Das war eine Mantrenmusik, die dann auch für uns später noch sehr heilsam war und die auch zum Beispiel an der Beerdigung lief und die ich wirklich sehr gut, sehr empfehlen kann. Ich finde, es ist eine wunderbare, ich weiß nicht, ob es dafür ist, aber ich finde, es ist eine wunderbare Mantrenmusik für Heilung, für Loslassen, für Trauer. Und das ist von Snatam Kaur. Die mag ich sowieso sehr, sehr gerne. Ich kann alle Alben von ihr sehr empfehlen, auch für Geburt, Schwangerschaft und auch für Kinder habe ich es schon mal genannt hier oder schon öfter genannt. Aber das, was ich jetzt gerade spreche, ist das Album Prem, P-R-E-M, von Snatam Kaur. Genau. Und ja, waren einfach zusammen als Familie da, haben uns Geschichten erzählt, haben Fotoalben angeguckt, haben geweint, haben gelacht. Und das Gleiche bei meinem Opa. Ich bin zu meiner Familie gefahren und mein Bruder kam, meine Tante, mein Papa waren da, meine Oma war natürlich da. Und wir waren einfach zusammen als Familie und haben, ja, und waren einfach und, ja, sind einfach in diesem, ja, waren einfach in der Situation, waren einfach und haben miteinander geredet und uns gegenseitig gestützt, immer wieder wiederholt. Und da hat jeder so seinen eigenen Trauerprozess natürlich. Die einen, und das finde ich so wichtig dabei, das zu akzeptieren und anzunehmen. Die einen lachen über Erinnerungen, die anderen müssen alles verarbeiten, indem sie Dinge ganz oft wiederholen, was geschehen ist. Die Nächsten weinen ganz viel. Die anderen machen einfach so weiter wie vorher. Mein Bruder als Beispiel beim Tod meiner Mama ist er am Nachmittag in Nachmittagsunterricht gegangen und am Abend ins Tischtennistraining. Und auch wenn das absolut nicht mein Weg gewesen wäre, war es sein Weg und es war völlig in Ordnung. Und ja, und das zu akzeptieren, dass jede den eigenen Trauerweg hat, ist, glaube ich, das Allerwichtigste bei diesem ganzen Thema. Genau. Und das wissen tatsächlich viele nicht, dass es eben die Möglichkeit gibt, den verstorbenen Menschen noch 36 Stunden zu Hause zu haben, um sich zu verabschieden. Und natürlich auch noch viele weitere Dinge, von denen viele Menschen nicht wissen. Man hat meistens so ein Schema, von dem man ausgeht oder was man kennt. Und danach wird dann so vorgegangen. Aber es gibt da viel Spielraum beim Abschied nehmen und beim Beerdigung feiern und so weiter. Wir waren zum Beispiel in dem Seminar, von dem ich am Anfang erzählt habe, in dem Bestattungsinstitut Horizonte in Freiburg, was wirklich ein ganz besonderes, wunderschönes Bestattungsinstitut ist. Wurde gegründet von Sozialarbeiterinnen und ReligionspädagogInnen. Und dieser Ort allein, der war so stimmig, so geschmackvoll gestaltet. Überhaupt hatte nichts mit so einem kühlen, schwarzen, professionellen Bestattungsinstitut zu tun. Also es war auf jeden Fall, es ist total professionell, was Horizonte macht, aber auf eine unglaublich herzliche, wertschätzende Art und Weise. Man merkt sofort ja, die Nähe zwischen Liebe und Trauer in dem Rahmen. Man spürt den Raum, der Trauer zulässt, einen Raum für Tränen, einen Raum für Atmen, ein Gefühl der Geborgenheit, der Wärme. Und ja, es drückt so eine Lebendigkeit und Freude im Angesicht des Todes aus. Genau das, worum es eigentlich gehen soll. Und was ich immer so stark gespürt habe bei unseren Abschiedsprozessen und was Menschen von außen, die da so einen kleinen Einblick hatten in unseren Familienabschied, das zunächst vielleicht befremdlich oder ungewohnt fanden und dann aber wunderschön, oder auch wenn ich davon erzähle, dass es schön war, wie wir den Abschied gestaltet haben und dass es gut tat und so weiter, dann ist es was Besonderes, weil man das nicht so oft hört. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich diesen Podcast aufnehme, weil es doch einfach ja so ein sehr persönlicher Einblick ist. Aber genau deswegen, um da andere Perspektiven aufzumachen, um dieses Thema rund um Sterben, um Tod zu enttabuisieren und ja, aufzuzeigen, dass Leben und Tod und Freude und Leid auch ganz nah beieinander liegen darf. Und dass Tod auch mit Lachen in Verbindung gebracht werden darf. Und ja, und einfach alles sein darf, alle Gefühle. Genau. Und da bei Horizonte zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit zur Mitversorgung der Verstorbenen, also dass man wirklich noch die Verstorbenen dort gemeinsam mit den Menschen des Bestattungsinstituts wäscht und anzieht. Und ja, uns da einfach auch sehr vielfältige Möglichkeiten der Trauerfeier gibt. Es gibt jetzt auch immer mehr die Möglichkeit, dass man auch nach dem Tod eben die Verstorbenen noch öfter besuchen kann, quasi bis zur Trauerfeier. Das gab es bei uns jetzt bei meinem Opa auch. Aber da bei Horizonte wird es eben auch ganz, ganz berührend gemacht, was ich da so für einen Einblick bekommen habe. Und auch die Beerdigung an sich, die kann ganz, ganz individuell gestaltet werden. Und man denkt meistens einfach nur an Orgelmusik, an, ist da irgendwie nicht so breit gefächert. Und bei meiner Mama war das, hat damals eine Freundin von ihr gesungen und wurde von einem Gitarristen begleitet. Und wir haben eben Mantrenmusik zum Auslaufen gehört oder spielen gelassen, also dort als CD laufen lassen. Und ja, und es war einfach so schön und berührend. Und dazu wollte ich noch sagen, gerade auch mit den Personen, die daran beteiligt sind, das macht so einen großen Unterschied, wie die Personen einfach auf einen zugehen. Und wir hatten jetzt so eine wundervolle Erfahrung bei meinem Opa mit einem ganz kleinen Familienunternehmen, Bestattungsunternehmen, wo eben die Bestatterin zu uns kam mit Strickpulli und ganz gemütlich. Und jetzt das Gegenteil bei meiner Mama, die kam halt mit einem schwarzen Kostüm an. Und es war halt einfach gleich was viel Persönlicheres, was viel mit viel mehr Wärme, Geborgenheit, Liebe, und hat so gut in unseren Rahmen so reingepasst und war so stimmig. Und es ist so berührend, wenn Menschen da mit so einer, ja, mit so einer Leidenschaft und auch mit so einer Wertschätzung dann für den Menschen ja, an diesen Abschied rangehen. Und da so eine kleine Anekdote: Wir hatten eine Floristin eben für den Grabschmuck und oder für den Schmuck auf den Sarg. Und sie hatte uns dann, und es war so schön, es sah so wundervoll aus, wie sie das gemacht hat. Und sie meinte dann danach, dass sie, oder davor, ich weiß gar nicht mehr, dass sie wusste, dass mein Opa oder mitbekommen hat, dass mein Opa ein Weinberg an der Stelle hat. Und um sich da irgendwie mit ihm zu verbinden, ist sie dort hingefahren und hat dort das Grünzeug von der Umgebung quasi mitgenommen und da in diesen Blumenschmuck mit eingearbeitet, was ich so berührend und so besonders fand. Und genau das bringt es so stark zum Ausdruck, die Person wird da so mitgedacht und in den Vordergrund gestellt und in den Blick genommen. Und dadurch natürlich, das berührt natürlich alle Angehörigen und macht das Besondere und diese besondere Stimmung und dieses Schöne aus. Und deshalb, ja, wenn du eine Dienstleistung hast, in egal welchem Bereich, macht es einfach so einen großen Unterschied, wenn das mit, ja, wenn es mit Herz, wenn es mit Liebe gemacht wird und das kommt an. Vielen, vielen Dank, dass du dir da so eine Mühe gibst. Und das kommt auf jeden Fall an bei den Personen, die da, ja, für die es dann gestaltet ist. Es gibt eben auch die Möglichkeit, dass man, das ist frei, also für freie Rednerin, also wie bei der freien Trauung zum Beispiel, gibt es auch bei der Beerdigung die Möglichkeit für freie Rednerin anstatt in der Kirche, also dass es eben konfessionsunabhängig ist. Genau, und da will ich ja mit einer sprechen, da können wir dann nochmal drüber reden, genau, was es genau bedeutet. Und es gibt immer so bei der Beerdigung die Frage, ob man ob man die Trauerbekundungen möchte. Und viele sagen, sie möchten das nicht, weil sie das nicht können. Und tatsächlich habe ich und mein Papa haben das als sehr wohltuend empfunden, die Trauerbekundung. Wir hatten eigentlich vor, das nicht zu tun, und irgendwie hat sich dann doch ergeben. Und uns tat es sehr gut, von diesen ganzen Menschen, die da an der Trauerfeier bei meiner Mama waren, nochmal in den Arm genommen zu werden und zu sehen, hey, ja, wir teilen diesen Schmerz, wir teilen diese vielen wundervollen Erinnerungen mit dieser wundervollen Person. Und ja, wir haben beide diesen Schmerz und wir verbinden uns in diesem Schmerz. Das war für uns total wichtig und tat gut. Und genauso ist es aber völlig in Ordnung, wenn das für dich oder wenn es für die Familie nicht das Richtige ist. Genau, aber nur weil das viele eben sagen, dass sie das nicht möchten, genau, muss es ja nicht heißen, dass es für dich der richtige Weg ist, sondern vielleicht tut es dir auch extrem gut. Genau, so viel fällt mir jetzt gerade zur Beerdigung ein. Und ich hab jetzt nochmal in die Erinnerungskiste reingeguckt, als mein Opa ist gestorben, haben wir nochmal die Sachen von meiner Mama hervorgeholt und haben dann auch nochmal reingeguckt in dieses Buch, wer alles da war, und es hat mich unglaublich berührt, wer alles an dieser Trauerfeier war. Ich weiß auch noch, die haben alle überhaupt nicht reingepasst in diese Einsegnungshalle und es wurden die Türen hinten aufgemacht und es standen so enorm viele Menschen überall. Und als ich dieses Buch gelesen habe und wer alles, ja, da mit uns, mit uns einfach diesen letzten Weg gegangen ist, hat mich unglaublich berührt. Und hat mich auch noch mal so dran erinnert, ja, wie wichtig es einfach auch ist, dieses Anteil nehmen und dieses, ja, eine Karte schreiben, an den Menschen denken, zu einer Trauerfeier gehen. Das bedeutet den Angehörigen einfach total viel. Genau. Ja, wie können wir Kinder damit einbeziehen? Da habe ich jetzt natürlich vor allem die Erfahrung jetzt von sehr aktuell mit meinem Opa, wie wir das da mit meiner Tochter natürlich insbesondere gemacht haben. Also ganz grundsätzlich oder auch schon vorher natürlich mit meiner Mama, spielt meine Mama, seit die Kinder auf der Welt sind, einfach nochmal eine extrem wichtige Rolle in unserem Leben und hat einen ganz intensiven Bestandteil unseres Alltags, weil sie ganz oft bei uns im Gespräch ist, weil wir sie sehr oft quasi bei uns haben durch Rituale, die ich aus meiner Kindheit weitergebe oder sie einfach im Gespräch ist, jedes Mal, wenn die Sonne uns ins Gesicht scheint. Ja, sagt meine Tochter, guck mal, die Himmel-Omi, die scheint uns an, die scheint heute für uns. Und ich spreche da immer so von, wie ich es mir vorstelle. Also ich sage meiner Tochter, für mich ist meine Mami die Sonne. Ich stelle mir vor, sie ist die Sonne, die jeden Tag für uns scheint. Und zum Beispiel immer am Todestag meiner Mama scheint immer die Sonne, kommt immer die Sonne vorgeblitzt, obwohl es im Oktober verstorben ist, mitten im Oktober, und es da doch oft ja sehr regnerisch ist. Und da scheint immer die Sonne seit 12 Jahren. Und so erkläre ich das unserer Tochter. Und ja, für sie ist es, glaube ich, sehr greifbar mit dem Tod und sehr alt, ja, sehr normal, in Anführungszeichen, und kann da sehr gut mit umgehen und hat da so eine ganz, so einen ganz schönen Umgang. Als ihr Uropa gestorben ist, ich meine, das habe ich ihr erklärt, dass wir natürlich alle traurig sind, und sie meinte dann, dem Opila, dem geht es gut. Und der ist bei der Himmel-Omi und da sind ganz viele Freunde von ihm und ihm geht's gut. Und es war so, das kam sofort so aus ihr heraus, und das ist sowas, was ich nie zu ihr gesagt habe in der Form, aber für sie war das so ganz klar. Und das meine ich mit, ich sage immer, wie ich mir das vorstelle, und sie darf aber ihren eigenen Weg haben, wie sie sich's vorstellt. Was da ihre Vorstellung ist von Himmel, von Leben nach dem Tod, von wie auch immer. Und Kinder haben da oft eine sehr klare Haltung oder eine sehr klare Idee von Dingen, und das ist schön, und das ist, kann auch sehr beruhigend für uns Erwachsene sein, wenn wir da immer wieder uns diese Perspektive der Kinder vor Augen führen. Man kann zum Beispiel ein Bild für die Trauernden malen, also meine Tochter hat eben direkt ein Bild für ihre Omila, also für ihre Uroma, so nennt sie eben die Urgroßeltern, gemalt. Und es war ganz intuitiv, eine Sonne, eine Wolke, ein Regenbogen. Und es war für meine Oma zum Beispiel sehr berührend, weil kurz nach dem Tod ein wunderschöner Regenbogen am Himmel war. Und das wirklich wie so ein kleines Geschenk oder so ein großes Geschenk von meiner Tochter und dann auch ja vom Himmel war. Und da tun manche so Zeichen, tun unglaublich gut, und da darf man nach denen Ausschau halten, und die geben Kraft in so einem Trauerprozess. Ich habe zum Beispiel von meiner Mama damals kurz vor ihrem Tod eine Walnusshälfte geschenkt bekommen, wo so ein perfekt geformtes Herz drin war. Und die habe ich ganz lang aufgehoben, und vor so 1-2 Jahren ist die kaputt gegangen. Und einen Tag die 2 Tage nach dem Tod von meinem Opa, war ich mit meiner Tochter am Spielplatz. Und da lag plötzlich eine Walnusshälfte, eine perfekt gebrochene Walnusshälfte mit einem perfekt weißen Herz vor mir, vor meinen Füßen. Und auch das war dann wieder so ein kleiner, ja, so ein kleines Zeichen von, hey, für mich war das, dass meine Mami mir jetzt das Zeichen gibt und sagt, hey, der Opa ist gut bei mir angekommen. Und ja, und deshalb schau da nach Zeichen, die dir Kraft geben, die dir Hoffnung geben in so einer Zeit. Und auch mit den Kindern eben. Genau, ein Symbol kann vielleicht auch sein, einen Baum für die verstorbene Person einzupflanzen. Das werden wir jetzt zum Beispiel machen. Wir in Freiburg bekommt man immer einen Geburtsbaum für jedes Kind. Und mein Opa hatte sich noch einen, wir hatten meinen Opa gefragt, weil wir so ein Familiengrundstück haben mit ganz vielen Obstbäumen und ja, vor allem Obstbäumen. Und wir hatten ihn gefragt, was wir für einen Baum für unseren Sohn quasi aussuchen sollen. Und er hatte sich das jetzt noch ausgesucht und wir dürfen den jetzt abholen. Und ja, das ist jetzt einfach ein Leben- und Sterbenbaum. genau in einem. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man die Urne bemalt oder auch den Sarg bemalt. Man kann etwas raussuchen, was man mit in den Sarg geben darf für das Kind. Man kann eben, wie gesagt, viele Gespräche über den Tod führen, eben schon bevor der Tod eintritt. Also wir reden viel über den Tod, zum einen natürlich durch die Himmel-Omi, aber auch gehen wir ganz offen mit meiner Tochter mit Tod um. Wenn in unserem Umfeld hatte eine ganz liebe Freundin eine Fehlgeburt und das haben wir thematisiert und bis heute, und das ist jetzt schon 2 Jahre her, 2 Jahre, ja, oder schon sogar länger, zündet meine Tochter bei jeder Gelegenheit eine Kerze für dieses verstorbene Baby an, weil das, ja, das ist was natürlich bewegt und für die Himmel-Omi und für das verstorbene Baby und für einen Vogel, den wir mal tot im Wald gefunden haben bei unserem Urlaub. Und bis heute ist das ganz oft Thema und wir thematisieren das immer wieder und ja, und sie spricht einfach auch ganz viel über Tod, über Leben. Ja, und das dürfen wir ganz offen besprechen. Was ich total wichtig finde mit Kindern ist, dass wir manchmal ist man dazu verleitet zu sagen, der Uropa oder wie auch immer ist eingeschlafen oder ist für immer eingeschlafen. Oder ja, das hört sich vielleicht schöner an für manche, anstatt zu sagen, der Opa ist gestorben oder der Uropa ist gestorben. Aber da plädiere ich sehr für das, da einfach wirklich das Wort gestorben zu nutzen oder tot, damit man ja, das wirklich trennt von Schlafen, weil sonst sich natürlich auch so eine Angst vor dem Einschlafen entwickeln kann. Genau. Und zu Trauer nochmal, um auch nochmal so ein bisschen theoretisch einzusteigen. Der Verlust von so einem wichtigen Menschen, der webt wie so einen neuen Faden in das Gewebe des eigenen Lebens ein. Und oftmals ist durch den Tod alles anders. Das vertraute Umfeld ist nicht wiederzuerkennen oder man fühlt sich allein, man fühlt sich missverstanden. Das waren zum Beispiel auch so starke Gefühle, die ich hatte nach dem Tod von meiner Mama. Dass sich halt für alle anderen in meinem Umfeld das Leben weitergedreht hat und für mich war es mal kurz pausiert. Und es kann stärkend sein, sich da Hilfe zu holen, um das eigene Trauern mitzuteilen, es auszudrücken oder auf eine andere Weise zu beleuchten. Weil Trauer ist nichts, was man erleiden muss. Es ist eine Erfahrung, mit der man lernt, umzugehen und die man gestalten kann und die uns auf sinnvolle Weise mit der Welt auch verbinden. Und da kann ich nur sagen, vielleicht hat man am Anfang kein Bedürfnis, irgendwie zu sprechen, aber vielleicht hat man ein ganz starkes Bedürfnis zu sprechen und vielleicht sind es dann die Freunde oder auch die Familienangehörige nicht, weil die vielleicht einen anderen Umgang haben. Und vielleicht ist es dann hilfreich, mit entweder mit professionellen Personen drüber zu sprechen oder aber auch mit Personen, die das Gleiche erlebt haben. Und da gibt es ganz viele verschiedene Selbsthilfegruppen für Menschen, die ihren Geschwisterteil verloren haben, die ihre Geschwister verloren haben, die ihre Eltern verloren haben, die ihr Kind vielleicht verloren haben. Wie auch immer, gibt es da wirklich verschiedene Selbsthilfegruppen, die einfach sehr wohltuend sein können. Und ich hatte das ganz, ganz lange nicht. Und ich habe dann während dem Studium oder eigentlich eher nach dem Studium sogar schon, hat eine Freundin von mir leider etwas sehr Ähnliches erleben müssen, noch natürlich noch mal ein bisschen intensiver wie bei mir, dass sie auch ihren Papa auf dem Weg zum Sterben begleitet hat und da einfach auch eine lange Pflegezeit dabei war, die sehr kräftezehrend war und der dann eben auch gestorben ist. Und mit ihr, ich war für sie eine Person, mit der sie da gut drüber sprechen konnte, und gleichzeitig war es für mich auch extrem wohltuend, jemanden zu haben, mit der ich drüber sprechen konnte und die einfach vieles einfach gleich gefühlt und erlebt hat wie ich. Und so offen konnte ich mit niemand anderem sprechen, auch nicht mit meinen liebsten Freundinnen, nicht mal mit Verena, mit der ich über alles sprechen kann. Aber trotzdem ist es was anderes, wenn man weiß, diese Person hat genauso gelitten, hat genauso gefühlt, oder was heißt genauso, aber hat in ähnlicher Weise das erlebt. Und das ist heilsam und das tut gut. Und eben wie gesagt, jede Trauer ist einzigartig, jeder Weg, mit ihr fertig zu werden, ist unwiederholbar. Und doch ist es natürlich so, dass die eigene und die fremde Trauer in gewissen Punkten übereinstimmen, die jeder Trauer gemeinsam sind und uns dabei helfen, sie auch dann zu verstehen. Und einem Trauernden beizustehen bedeutet, ihm und ihr zu gestatten, die Gefühle zu äußern, ganz gleich, wie dies auch sein mögen, auf die eigene Art und Weise, in dem eigenen Tempo. Und da einfach sehr sensibel mit umzugehen. Da spielt, und da ist so ein Punkt extrem wichtig, Gefühle dürfen sein und Gefühle dürfen gelebt werden. Das ist natürlich schon ein Punkt, den wir auch wieder im Umgang mit unseren Kindern ganz früh verstehen müssen und da immer wieder bei uns anknüpfen. Warum ist es für uns so schwierig, unsere Kinder weinen zu sehen oder wütend zu sehen? Warum sind da Triggerpunkte bei uns? Durften die Gefühle vielleicht nicht leben? Und dann umso mehr daran zu arbeiten, dass unsere Kinder alle Gefühle zeigen dürfen. Und dass Worte da ganz viel anrichten können in so einer Trauerbewältigung. Wenn wir sagen, ist nicht schlimm, du musst nicht weinen, wein doch nicht. Weil wir vielleicht nicht damit umgehen können, die Person weinen zu sehen. Aber die Person hat das Recht zu weinen. Die Person hat das Recht, traurig zu sein. Hat das Recht, wütend zu sein. Ja, da kommen nämlich ganz viele unterschiedliche Gefühle. In so einem Trauerprozess, da habe ich mit meiner Freundin eben drüber gesprochen. Vielleicht müssen wir auch mal noch einen gemeinsamen Podcast aufnehmen. Das wäre sicher sehr spannend, Pflege von Angehörigen. Haben wir so festgestellt, rückblickend, dass diese Zeit der Pflege oder als sie in diesem Sterbeprozess und dann auch nach dem Tod, ist ein sehr intensives Wahrnehmen von Gefühlen, aber von allen Gefühlen. Und man erlebt unglaubliche Dankbarkeit, man erlebt unglaubliche Freude, man erlebt unglaubliche Trauer, man erlebt unglaubliche Wut. Und und es ist sehr intensiv. Und plötzlich irgendwann, wenn es so abebbt, fühlt sich alles sehr neutral an und sehr komisch, weil sich eben vorher alles sehr intensiv angefühlt hat. Und ich wollte eigentlich nochmal auf die Gefühle zurückkommen und dass wir da viel mit anrichten können. Ich kann mich nämlich noch ganz deutlich daran erinnern, wie ich direkt nach dem Tod meiner Mama eben sehr stark geweint habe, eben da an ihrem Bett. Und dann kam eine Pflegeperson rein, die eben eigentlich die Pflege machen sollte an dem Tag und dann eben in dem Moment mitbekommen hat, dass meine Mama verstorben ist. Und dann zu mir meinte, wein doch nicht. Wein doch nicht, Kind, oder irgendwie so. Und das war irgendwie so ein Satz, den sie so dahergesagt hat natürlich, hat sich dabei nichts gedacht, aber mit mir hat es was gemacht. Und das war lange, lange Zeit, war das für mich ein großes Thema, meine Trauer zu zeigen. Und es hat sicher nicht nur damit zu tun, sicher mit unterschiedlichen Sätzen, die ich vielleicht gehört habe, oder mit mir als Person, was ich dann mir selber erzählt habe, was ich selber für Glaubenssätze entwickelt habe. Aber wenn sich das ansammelt, dann können solche Sätze einfach viel bewirken in der Person. Und es war für mich einfach viele, viele Jahre sehr schwer, Tränen zu zeigen. Bis heute ist es für mich sehr schwer, meine Trauer zuzulassen. Und die staut sich in meinem Kopf an. Ich bekomme ganz starken Druck im Kopf, Kopfschmerzen, weil ich die Tränen schon spüre, die sich ansammeln an meiner Stirn und ich sie nicht loslassen kann. Weil ich mir sehr lange erzählt habe, ich bin stark und dazu gehört nicht zu weinen, was natürlich absoluter Schwachsinn ist. Aber so Glaubenssätze sind sehr machtvoll und können da sehr viel auslösen und die können aber eben durch solche Sätze ausgelöst werden oder verstärkt werden. Und deshalb, wenn du mit einer trauernden Person zusammen bist, dann schau, ob du das aushalten kannst, ob du dafür hier so eine, ja, das Volumen hast, das auszuhalten. Und wenn ja, dann lass alle Gefühle da sein. Genauso wie bei unseren Kindern alle Gefühle da sein dürfen bei Trauernden alle Gefühle da sein. Und eben das können alle Gefühle sein und das ist völlig in Ordnung. Jeder trauert auf die eigene Art und Weise. Da fällt mir jetzt noch eine Sache dazu ein. Ich wurde eben schon oft gefragt, wie verhält man sich dann mit den Menschen, die trauern? Und frag die Menschen, weil, wie gesagt, alle trauern unterschiedlich und alle tut was Unterschiedliches gut. Und ich glaube aber, was vielen Menschen gut tut, ist, wenn sie die Erlaubnis immer wieder bekommen, über die Person zu sprechen, die sie verloren haben. Und und dass da das Interesse von den Menschen in ihrem Umfeld da ist und Fragen kommen und klar ist, dass es vielleicht immer wieder die gleichen Geschichten sind, weil es keine neuen Geschichten, keine neuen gemeinsamen Erinnerungen mehr gibt. Und deshalb diese Erlaubnis zu bekommen, immer wieder das Gleiche erzählen zu dürfen und es nie langweilig wird, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Geschenk, was man trauernden Menschen machen kann. Das ist für mich, da immer wieder, von Freundinnen, von Verena, da den Raum geöffnet zu bekommen, von meiner Mama zu erzählen, ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Und sie da so in unserem Alltag weiterleben zu lassen und da ihren eigenen Raum einzunehmen und durch uns hindurch weiterzuleben mit ihrem Strahlen, mit ihrem Leuchten, da ganz viel Liebe in den Alltag bringt. Und das ist was ganz Besonderes und ich glaube, das tut vielen Trauernden gut und dann ist es sicher für jeden was anderes. Für wie gesagt, irgendwie der Traum für meinen Bruder und mich war es schon immer unser Weg der gemeinsamen Trauer, dass wir gemeinsam in Erinnerung geschwelgt sind, dass wir uns gemeinsam Fotoalben angeguckt haben, dass wir uns lustige Geschichten erzählt haben. Und für andere Menschen sind es aber andere Sachen. Und da, ja, es ist sicher ganz unterschiedlich, was der Person dann gut tut. Und dann einfach fragen, was kann ich für dich tun? Was brauchst du? Wie kann ich für dich da sein? Und jetzt ist mir noch ein Thema eingefallen. Ich merke, das ist gerade ziemlich durcheinander, dieser Podcast. Aber das liegt daran, dass ich so zum einen natürlich ganz persönliche, meinen ganz persönlichen Weg so mit reingebracht habe und zum anderen aber auch immer wieder so kleine, theoretische Inhalte mit reinbringen wollte. Und da ist eben ein Punkt, und ich merke, dass der in vielen Familien fällt es schwer, über das Thema Tod offen zu reden. Und man möchte sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Es macht Angst, man will es nicht wahrhaben, hat die Sorge, dass durch das Sprechen, dass diese Möglichkeit, dass es dazu kommt, realer wird. Aber Fakt ist, dass wir alle irgendwann sterben würden. Und mir persönlich bringt es eher eine Beruhigung und nimmt es Angst, darüber zu sprechen. Und es geht für mich darum, den ganzen Menschen gerecht zu werden und auch so die Selbstbestimmung zu stärken. Und auch dieses Vorausverfügen für die Sterbephase finde ich da total nützlich. Natürlich auch kein risikoloses Instrument, aber es ist hilfreich, so für manche Dinge vorgesorgt zu haben. Und ich merke, machen sich viele keine Gedanken drüber. Und bei uns in der Familie war das irgendwie schon lange so, oder nach dem Tod meiner Mama oder auch schon in der Krankheit meiner Mama haben wir das alles so für uns geregelt. Und ich dachte, ich gebe da auch noch einen kurzen Einblick rein, weil es vielleicht für manche nochmal eine neue Perspektive eröffnet. Und zwar sich darüber Gedanken zu machen, was möchte man eben für Vorausverfügungen für sich erstellen. Da gibt es zum Beispiel die Patientenverfügung. Dabei geht es darum, dass man dass noch immer alte und schwerkranke Patienten erleben, dass ihre Wünsche nicht respektiert werden, dass mehr über sie als mit ihnen gesprochen wird und dass sie als Letzte von ihrer Diagnose oder Aussichtslosigkeit in der Therapie erfahren. Und in der Patientenverfügung geht es darum, es geht erstmal grundsätzlich darum, dass wir über unsere Wünsche am Lebensende nachdenken. Und zwar nicht einmal, sondern immer wieder. Wie möchte ich sterben? Was ist mir da wichtig? Und müssen diese Überlegungen mit den Menschen, die uns nahestehen, besprechen. Und auch hier nicht einmal, sondern immer wieder. Und das können eben unsere Angehörigen sein, das kann unser Arzt sein, wie auch immer. Aber dass eine Klarheit herrscht. Und dann natürlich diese Ergebnisse zu dokumentieren schriftlich, was dann eben diese Patientenverfügung ist. Und wir sind angewiesen, dass die Menschen, die Verantwortung für uns tragen, unsere Wünsche möglichst treffend erschließen können und sollten dann den Menschen unseres Vertrauens dazu ermächtigen, an unserer Stelle zu sprechen. Und das bedarf dann eben auch noch weitergehend eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung. Also das ist eben diese Patientenverfügung, die wichtig sein kann. Eine Vorsorgevollmacht ist, eine andere Person erhält das Recht für den Patienten oder für die Person in verbindlicher Weise zu entscheiden. Und der Bevollmächtigte vertritt die Person gegenüber Vertragspartnern, Akteure des Gesundheitswesens und hat das Recht für ihn oder sie zu entscheiden, solange er oder sie dessen Willen unwohl verfolgt. Und diese Vollmacht, die reicht natürlich noch weiter wie die Patientenverfügung. Der Bevollmächtigte ist nicht nur an den mutmaßlichen Willen des Vollmachtsgebers gebunden, er kann die Entscheidung für den Betroffenen selbst fällen. Und deshalb kann es sinnvoll sein, dass zum Beispiel auch mehrere Personen bevollmächtigt sind, dass man gemeinsam entscheiden lässt oder für unterschiedliche Aufgabenbereiche. Und soll die Vorsorgevollmacht Entscheidungen zu medizinischen und pflegerischen Behandlungen umfassen, muss das ausdrücklich formuliert werden. Und da reicht so eine einfache Generalvollmacht nicht aus. Also bei uns war das jetzt bisher zum Beispiel bei meinem Papa, bin das ich und mein Bruder haben eben diese und seine Partnerin. Genau. Und ich muss es immer noch ganz dringend ändern, dass es auch Verena bei mir ist, weil es bisher nur mein Papa hat, die Vollmacht von mir. Aber genau, sowas kann man eben klären. Und es muss nicht, es müssen keine Familienangehörige sein, das kann auch zum Beispiel eine Freundin sein von dir. Genau, eine Patientenverfügung sollte stets mit einer Vorsorgevollmacht oder mit der Betreuungsverfügung kombiniert werden. Das ist, wenn wegen der psychischen oder diese Betreuungsverfügung ist, wenn wegen der psychischen oder körperlich-geistigen oder seelischen Behinderung die Angelegenheiten ganz oder teilweise abgenommen werden. Und viele denken, naja, das kann ich ja sowieso alles regeln, weil ich bin ja verheiratet mit meiner Frau, mit meinem Mann, wie auch immer. Aber EhepartnerInnen haben ohne Vollmacht nicht automatisch das Recht, für den anderen in medizinischen oder finanziellen Angelegenheiten Entscheidungen zu treffen. Und ohne diese Dokumente müssten Gerichte im Ernstfall einen Betreuer, eine Betreuerin bestellen, was nicht immer der Ehepartner, die Ehepartnerin sein muss. Genau, das sind natürlich wirklich solche schriftlichen Sachen. Aber ich finde, wenn wir dann nochmal so einen Schritt zurückgehen, einfach so grundsätzlich, es ist, finde ich, kann es wirklich mal schön sein, auch diesen Raum zu öffnen, zu versuchen, mit den Familienangehörigen über dieses Thema zu sprechen und zu sagen, hey, mir ist es wichtig und ich habe das Recht, darüber zu sprechen, weil ich möchte wissen, was du möchtest und ich möchte wissen, wie ich mich entscheiden soll, weil ich fand es unglaublich hilfreich. Mein Opa hatte ganz genau festgelegt, wie möchte er was haben. Und es war für uns total leicht, weil wir das zum einen alle wussten, weil schon ganz oft drüber gesprochen wurde und zum anderen alles ganz klar festgelegt wurde. Und das bringt Erleichterung, das bringt einen Raum, sich wirklich mit diesem Loslassen, mit dem Abschiednehmen beschäftigen zu können und nicht alles Organisatorische, was sowieso dennoch noch viel ist, dass es so viel Raum einnimmt, sondern dass mir wirklich Zeit hat, Abschied zu nehmen und füreinander da zu sein. Und das ist wirklich was Besonderes. Und das ist was, was, glaube ich, allen ganz viel gibt und ja, was ganz Besonderes ist, wenn man sich wirklich diesen Raum nimmt und gemeinsam diesen Abschied auf jeder ist auf seine Weise, aber gemeinsam auch sowas Verbindendes hat. Und wie gesagt, da liegt Trauer und Freude und Leben und Tod und ja, Neubeginn und Ende ganz, ganz nah aneinander. Und das ist, ja, das ist genau richtig so. Und so ist es der Zyklus des Lebens. Und irgendwann verändert sich die Trauer. Die Trauer ist, ja, in unterschiedlichen Phasen wird die durchlebt. Man spricht auch, ja, von Anforderungen. Es gibt verschiedene Trauermodelle. Aber es gibt auch dieses Modell von den Anforderungen, welche von Trauernden bewältigt werden. Und dazu zählt zunächst den Verlust und damit die Realität und die Veränderung anzuerkennen. Das bedeutet anzuerkennen, dass man den Verstorbenen zumindest in diesem Leben nicht mehr wiedersieht. Und die zweite Aufgabe wäre, den Trauerschmerz emotional durchzuarbeiten und zu erfahren. Und hier gilt es sowohl den physischen Schmerz als auch das emotionale und ja, auch das verhaltensspezifische Leid anzuerkennen und dass es durchgearbeitet wird. Und die dritte Aufgabe umfasst, sich in der Wirklichkeit zurechtzufinden, sich zu reorientieren in der Welt, in welcher der Verstorbene, die Verstorbene jetzt fehlt. Und diese Aufgabe ist abhängig davon, wie die Beziehung zum Verstorbenen aussah. Es geht darum zu begreifen, was es bedeutet, ohne den, die Verstorbenen zu leben. Und es kann sich darauf beziehen, wie es nun ist, alleine zu leben, aber auch, wie man zum Beispiel auch selbst nun finanziell dasteht, wie man den Alltag bewältigt, gerade ja, wenn es zum Beispiel wirklich ein sehr langes gemeinsames Leben war, müssen sich ja erstmal Abläufe wieder neu orientieren. Kommen sicher viele Ängste auf, wie bewältige ich den Alltag jetzt alleine mit den ganzen Aufgaben, die jetzt an mir auch hängen und die an mich übertragen wurden. Und es geht darum, für bestimmte Rollen, die der Verstorbene eingenommen hat, einen Ersatz zu finden. Und genau, die letzte Aufgabe besteht darin, zu versuchen, den Verstorbenen, die Verstorbene innerlich neu zu verorten und sich selbst dem Leben wieder neu zuzuwenden. Und dabei geht es darum, sich von dem der Verstorbenen gefühlsmäßig auch abzulösen. Und dabei wird so eine emotionale Energie frei und die kann dann auch für andere Beziehungen investiert werden. Und gerade dieses Aufgabenmodell nennt man das eben, und es gibt dann eben auch so Phasenmodelle. Ich finde, bei dem Aufgabenmodell, das hat den Vorteil, dass sie dem Verlauf der Trauer besser gerecht werden, weil diese Trauer sehr spiralförmig ist. Menschen halten sich nicht an eine Reihenfolge, sondern die springen zwischen Aufgaben hin und her. Genau, weil es immer wieder sich unterscheidet. Und wenn wir jetzt so ein bisschen weiter weggehen dann von dem Tod und einfach schon wieder mehr im Leben angekommen sind, der Verlust schon weiter hinter uns liegt, dann finde ich es ganz wichtig, hier nochmal zu betonen, dass weniger zu leiden nicht weniger zu lieben heißt, sondern wenn der Moment der Trennung oder des Verlusts gekommen ist, zu lernen, sich nicht an das zu hängen, was nicht mehr ist. Da geht es ganz viel um diese Achtsamkeit, wirklich im Moment zu sein. Und das habe ich extrem durch meine Trauer gelernt. Diese ganz starke Dankbarkeit für das, was ist. Und diese Achtsamkeit für den Moment. Also es geht darum, das, was ist, zu genießen und alles in meiner Macht Stehende zu tun, damit es schön ist, solange es dauert. Und es geht darum, jeden Moment des eigenen Lebens anzunehmen und darum, nicht im Morgen zu leben, während man daran denkt, wie schön der heutige Tag war. Denn morgen werde ich mich mit dem auseinandersetzen müssen, was morgen passiert, um auch daraus etwas Schönes machen zu können. Und ganz viele Menschen haben mir das schon rückgemeldet, dass sie eben meine Art und Weise des Lebens so bewundern. Aber ich habe diese Haltung und so wie ich bin, deswegen, weil ich diesen Verlust erlebt habe. Und deshalb, ein Verlust bringt immer wieder auch Wachstum und bringt Veränderungen und bringt Neues und lässt einen selber verändern und wachsen und kann auch ganz viel Schönes wieder daraus entstehen. Und dieses wirklich im Moment zu sein und zu genießen, was wir haben, das hat auch viel für mich damit zu tun, ich weiß nicht, wie lange ich mit den liebenden Menschen um mich herum habe. Und deshalb möchte ich jeden Moment auskosten und möchte ihnen allen so oft wie möglich sagen, wie sehr ich sie wertschätze, wie sehr ich sie liebe, wie dankbar ich bin. Und manche Menschen haben ja so die Idee von, dass Liebesbekundungen was Besonderes bleiben sollen und nur in besonderen Momenten. Und ich finde genau das Gegenteil. Ich finde, ich kann nicht oft genug den Menschen um mich herum sagen, wie sehr ich sie liebe. Verena, meinen Kindern, die ich natürlich auch jeden Tag sehe und wo ich auch oft die Möglichkeit habe, dann für schöne, für dieses Zelebrieren des Augenblicks, will ich das so oft genug sagen, damit ich jeden Tag das Gefühl habe, okay, ich habe heute alles gesagt, was ich sagen wollte und damit bin ich heute fein, weil ich nicht weiß, wann der letzte Tag meines Lebens ist. Und wenn sich durch jeden meiner Tage diese Dankbarkeit oder durch die Hauptteil meiner Tage diese Dankbarkeit, diese Liebe für den Augenblick, für die Menschen um mich herum, für mich durchzieht, dann werde ich auch an jedem Tag fein damit sein, wenn es jetzt vielleicht der letzte meines Lebens war. Was ich natürlich überhaupt nicht hoffe und ich hoffe, dass ich ein ganz, ganz, ganz langes und freudvolles Leben habe mit vielen lieben Menschen um mich herum. Aber trotzdem möchte ich jeden ja, wie man es so sagt, so schnulzig jeden Tag wie der letzte meines Lebens genießen. Aber ja, genauso ist es eigentlich. Und das ist so meine Grundhaltung des Lebens. Und es gibt tausend Dinge, die dich einladen, den Weg der Tränen zu gehen. Es ist nicht nur das Abschiednehmen von einem Menschen, den wir verlieren. Es gibt auch Situationen, die sich verändern, Beziehungen, die sich verwandeln, Phasen im eigenen Leben, die vorbeigehen, Momente, die zu Ende gehen. Und jeder dieser Ereignisse ist ein Verlust, der verarbeitet werden muss. Und wenn ich mir darüber klar werde, dass alles auf irgendeine Weise vorübergeht, werde ich irgendwann begreifen, dass es an mir liegt, den Abschied auch als Bereicherung zu verstehen. Und das ist gar nicht so einfach und es ist für mich bis heute nicht einfach. Und meine Trauer ist auch immer wieder ein Hoch und Tief und ein Wütendsein und ein Traurigsein und ein Dankbarsein. Auch ganz viele unterschiedliche Gefühle und gerade durch das Mama-Werden kam ganz viel meine Trauer wieder hoch. Ja, weil es zum einen, als sich meine Biografie sehr stark überschnitten hat mit der meiner Mutter, dass ich nach Freiburg gezogen bin, dass ich das Praktikum bei dem gleichen Praxisanleiter angefangen habe, dass ich im Jugendamt angefangen habe zu arbeiten, das gleiche Studium gemacht hatte. All diese Dinge, die sich da überschnitten haben und natürlich jetzt in meinem Mama-Sein, ja, wo ich mich unglaublich gern mit meiner Mama austauschen wollen würde, wo ich unglaublich gerne sehen wollen würde, wie sie Oma ist, wie sie, ja, wie sie das hier leben würde mit uns begleiten, uns helfen, uns, ja, wie diese ganzen Dinge gemeinsam erleben würden. Und diese Tochter, die ich geschenkt bekommen habe, die ihr einfach in vielem sehr ähnelt und ja, sich in vielem auch tatsächlich unterscheidet zu mir und da irgendwie wieder so Schnittmengen entstehen zwischen mir und meiner Mama mit meiner Tochter. Und das sind schwierige Phasen, aber auch schöne Phasen und da kann das Schwierige zum Schönen werden. Und das ist wahrscheinlich die Kunst des Ganzen und diese Krux von dem Verlust und der Veränderung. Und wie gesagt, das besteht bei ganz vielen unterschiedlichen Momenten in unserem Leben. Nicht nur, wenn wir einen Menschen verlieren, sondern Verlust ist auch in vielen anderen Aspekten. Und es sind dann die gleichen Prozesse, die da in Gang gehen. Nicht natürlich in der Intensität vielleicht, aber dennoch. Und ich hoffe sehr, dass du ja aus dieser Podcast-Folge vielleicht was für dich mitnehmen konntest. Ich dir da einen kleinen Einblick in meine Familie und ihr Umgang mit Trauer und Abschied ergeben konnte und ja, vielleicht inspiriert es den ein oder anderen Menschen da auch nochmal einen anderen Blick einzunehmen und ja, zu gucken, was passt vielleicht für euch als Familie mit dem Abschied nehmen und da euren eigenen Weg zu finden. Und ich freue mich wie immer von dir zu hören, wenn du diesen Podcast abonnierst, den mit anderen Menschen teilst und bewertest, ein schönes Kommentar hinterlässt. Und wenn du dich mit mir auf Instagram verbindest unter achtsam.bund.erleben. Und ansonsten danke ich dir sehr, sehr fürs Zuhören, dass du hier ja, mit mir Zeit verbracht hast. Und schreib mir gerne, wenn du diesen Podcast gehört hast, ob er dir gefallen hat, wo du ihn gehört hast. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Mhm.